Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen. Heute am 25. August, ein Dienstag. Dafür sitzen wir heute mal in der Oberstadt und haben einen wunderschönen Blick auf die Zwillingstürme von Mainz, wie sie eben schon genannt wurden. Ja, herzlich willkommen beim Hinterhofsänger-Talk. Hallo an den Gastgeber. Hallo Johnny.
Gute, wurde ja erstmal meine Adresse hier fast geleakt.
Extra zurückgehalten.
Zensieren wir nochmal danach, ne?
Ja, und dann hat er sich fast selbst schon vorgestellt, noch reingedrängelt. Gute Dominik Theiss.
Gute, ja, ich konnte es nicht abwarten.
Ja, du, gibt ja auch viel zu reden. Kann ich verstehen, dass du da nicht zurücktreten willst, sondern Volley mit vollem Elan reinstarten.
Das stimmt. Ich dachte auch eben so, schade, dass wir eigentlich keinen Videopodcast haben, weil jetzt könnten wir eigentlich mal die schöne Aussicht hier noch zeigen, so, weil das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe eben gestaunt, als ich hier reingekommen bin. Also Johnny wohnt hier echt gut.
Ja, also ich sehe mich hier so ein bisschen als den Bürgermeister der Oberstadt und herrsche über
der Ranger Mainzer quasi.
Es ist schon echt schick. Also ich meine, wenn es heute nicht so schön, nicht so doll regnen würde und hier so ein bisschen diesig wäre, wäre das, glaube ich, schon ein ziemlicher Premiumplatz und das sieht heute schon geil aus.
Ich hoffe, du hast auch so ein Fernglas und machst es dann drunten, was so unter dir in der Stadt alles passiert noch, oder?
Ja, ich brülle auch hin und wieder mal so runter. Also ich bin hier schon mein alter Mann in mir drin.
Auch ein paar Verwarnungen werden hier ausgesprochen von hier oben, oder?
Platzverweise.
Stark. Für die komplette Oberstadt.
Nur den Bruchweg kann man nicht sehen von hier, oder?
Ja, gerade so nicht, wird schwierig.
Musst du um die Ecke gucken, ja.
Ja, sonst hättest du ja dann auch gestern Abend zuschauen können beim Bundesliga-Auftakt der Mainz 05 Frauen gegen Bremen.
Bei einem historischen Event auf jeden Fall. Und wir haben unseren Außenreporter Bene einmal hingeschickt. Erzähl mal, wie war's denn?
Weil ihr es nicht geschafft habt, ja, schade. Hätten wir uns mal auch da sehen können, aber so war ich alleine mit einer Gruppe von sau vielen Leuten. Also es war mega cool. Also ganz ehrlich, ich habe selten so viel Spaß gehabt. Ich hatte noch Freunde, die spontan auch Karten gekauft haben. Insgesamt 2.500 Leute da gewesen. Ich hätte tatsächlich, ganz ehrlich, nicht damit gerechnet, dass wir so viele sind. Ich war froh, dass wir über 1.000 Karten verkauft haben. Dann habe ich schon gehört, wir sind über 1.500. Aber 2.500, das ist schon geil. Und da gilt es jetzt auch ein bisschen, diesen Schnitt dann mal zu halten. Ich meine, das war jetzt das erste Mal, aber dafür war es halt auch an einem Montagabend um 18 Uhr, also fast die undankbarste Zeit, um Fußball gucken zu müssen als Fan. Und deswegen fand ich geil, wie viele Leute da waren. Und es waren auch wirklich echt viele Familien da, junge Mädels, auch ein paar Jungs und so. Also es war wirklich sehr, sehr schön durchmischtes Publikum. Es hat einfach Freude gemacht.
Wie war so die Atmosphäre generell? Also viele Sprechchöre auch oder schon sehr familiäres Publikum?
Gab sogar eine kleine Choreo, oder?
Ja, genau. Also wir standen direkt bei den Kapriolen dabei. Das ist ja so ein bisschen die Szene von den Mainz 05 Frauen, würde ich jetzt mal so lapidar sagen. Es gab eine Trommel, endlich. Die Trommel ist erlaubt worden. Es gab eine Choreo am Anfang, wir haben sogar, die Choreo war noch ein bisschen was übrig, haben wir dann quasi noch auf die zweite Hälfte ausgeweitet, haben das dann nochmal noch so ein paar Sachen geschmissen und so, das war echt cool, Stimmung war mega, haben viele Leute mitgemacht, ja, ich meine, das muss ich alles noch ein bisschen finden, war jetzt auch das erste Mal Stehplätze am Bruchweg, die wir nutzen durften mit den Frauen.
Cool.
Ja, und da im M-Block, das ist schon eine coole Sache. Das ist wirklich so ein klassisches Oldschool-Bruchweg-Gefühl, wo du sagst, oh, das letzte Mal, da waren wir, glaube ich, beim Youth League-Spiel Porto. Und da habe ich mich schon sehr stark dahin versetzt gefühlt. Ja, leider war uns kein Sieg vergönnt. weil die Bremer halt wirklich am Anfang eiskalt waren, irgendwie so einen kleinen Torwartfehler von uns ausgenutzt.
Zweite Minute oder so, schon, ne? Also es war schon direkt ein Dämpfer am Anfang nach der Choreo.
Ja, es war, wir waren gerade schon noch am Abbauen gewesen, glaube ich. es war ein bisschen bitter, gerade weil eigentlich fand ich, wir kamen ganz gut ins Spiel. Und ja, das war so der erste Angriff von den Bremern und dann steht es direkt 1-0. Dann denkst du ja auch so, oh, wir sind gerade aufgestiegen. Irgendwie blöd, jetzt bloß nicht zur Schießbude werden. Im Endeffekt kam es dann ja auch gar nicht so, weil die Bremer hatten zwar ein paar Chancen, aber am Ende fand ich, das war jetzt gar nicht mal so gefährlich für eine Mannschaft, die letztes Jahr Sechster geworden ist. Das zweite Tor meiner Meinung nach war ganz klares Abseits. Zwischendrin gab es noch einen Elfmeter, der unserer Meinung keiner war. Ja, aber das wirklich Geile war ja, wir haben dann ein eigenes Tor geschossen. Wir haben einen Mainzer gesungen zusammen. Ja, und so kann man doch in die Saison reingehen.
Bei dem Elfmeter, ich habe es mir ja auch nochmal angeguckt, also es sah tatsächlich, der Kommentator war sich ganz sicher, dass es Elfmeter ist, aber es sah nur nach so einer Minimalberührung auf jeden Fall aus. Schon ein bisschen komisch, aber umso besser natürlich, dass Mamiko das direkt gehalten hat und jetzt nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. Und zu Beginn der Partie würde ich auch nochmal sagen, wir haben ja 6 neue, glaube ich, in der Startelf gehabt, also 6 Neuzugänge. Und dann ist es, glaube ich, noch ein bisschen verständlich, dass die sich nochmal ein bisschen final sammeln müssen. Plus natürlich auch ganz, ganz viele Bundesliga-Debüts mit dabei. Und ich habe gehört in den Interviews danach, dass auch das sicherlich eine Rolle gespielt hat. Und Tucker war ja auch nur so mittelzufrieden. Aber wie du schon richtig gesagt hast, glaube ich, so um die 30. Minute oder so rum haben wir uns dann langsam reingekämpft.
Ja, also ich fand auch gerade die zweite Hälfte war dann eigentlich ebenbürtig. Die Bremer haben eigentlich fast gar nichts mit die Ketten bekommen. Leider, man muss ja sagen, zur Aufstellung, es war ein bisschen überraschend, hat Chiara Busian nicht gestartet. Man hat dann gemerkt in der zweiten Halbzeit, als sie drin war und Vital Katz musste parallel kurz danach verletzt raus, dass der Offensivplan in der zweiten Hälfte war schon langer Ball auf Chiara und irgendwie zu Chiara und die macht dann. Also da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr einen besseren Plan, einen ausgefeilteren Plan, weil natürlich ist Chiara wahrscheinlich somit die beste Spielerin im Kader und viele Tore verantwortlich gewesen auch in den letzten paar Jahren. Aber das kann ja nicht der einzige Offensivplan sein.
Ja, ich finde es spannend eigentlich aber auch zu sehen, weil das Thema habt ihr eben schon angerissen. Das war ja irgendwie so eine Standortbestimmung, wo man sich vorher gefragt hat, okay, wie gut ist die Mannschaft schon, kann sie mithalten? Und Bremen war ja lange letztes Jahr im Kampf um Platz 3 sogar noch mit dabei, hat zwar auch extrem überperformt, weil es eigentlich eine Mannschaft ja war, die sich vorher, bevor Fritzi Kromp übernommen hat, ja sehr über Defensivfußball und Kämpfen, Kratzen, Beißen, einfach gesagt, definiert hat und dann in der letzten Saison so diese Entwicklung hin zu einer Mannschaft, die Fußball spielen will, flach heraus und da ja auf einem sehr hohen Level performt hat, mit, glaube ich, Larissa Mühlhaus war es, die da auch überperformt hat, aber so gut performt hat, dass sie auch zur Nationalspielerin wurde, jetzt nicht mehr in Bremen, so. Aber das ist jetzt ja,
in Frankfurt,
glaube ich. Die ist jetzt in Frankfurt und einfach ja eine extrem gute Mannschaft, Bremen, so. Und ich meine, bei der Frauen-Bundesliga muss man ja schon sagen, dass die Kluft zwischen erster, zweiter Liga ja schon extrem groß ist und die Kluft innerhalb der ersten Liga ist ja auch groß. Und da ist ja schon ein Fragezeichen vorher gewesen, okay, wie gut kannst du mithalten? Und ich würde das sehr als, auch wenn es jetzt verloren ging, aber als Erfolgserlebnis schon verbuchen oder als mit einem positiven Hintergedanken, dass du definitiv wettbewerbsfähig bist und dieses Spiel auch nicht verlieren musst am Ende. Auch wenn natürlich jetzt als nächstes mit dem Bayern wieder montagsabends ein brutaler Brocken ist, aber ich glaube, das muss man einfach als Entwicklungsspiel dann auch so sehen und werden sie wahrscheinlich auch. Aber ich finde jetzt gegen Werder Bremen, wie gesagt, die lange oben mitgespielt haben letztes Jahr, das ist schon ein Achtungserfolg erstmal oder zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind, weil es wird ein langer Weg.
Ich finde, das ist aber eigentlich ja, knüpft auch so ein bisschen ganz gut an das, was Tucker im Nachspielinterview gesagt hat, von wegen, dass das ähnlich wie in der letzten Saison werden könnte, wo man dann erstmal die ersten paar Spiele braucht, um sich mal so ein bisschen zu akklimatisieren in der Liga. Es ist natürlich jetzt auch eine große Änderung und vor allem die zweite hintereinander. Das ist logisch, dass da viele Spielerinnen, aber auch der Staff sich erstmal akklimatisieren müssen und ich denke, das könnte eher gut sein, dass man jetzt so früh dann auch gegen die Bayern spielt und sind wir mal ehrlich, sehr wahrscheinlich wird man verlieren, aber dann hat man schon mal so ein bisschen die Brocken weg und hat dann vielleicht Teams, gegen die man auch eher ankommen kann.
Ja, fand ich tatsächlich auch ganz interessant, dass natürlich jetzt genau eine Abwehrspielerin auch getroffen hat nach Standard. Ich meine, der Freistoß war von Vital Katz extrem gut geschossen. Die hatte einige gefährliche Freistöße, aber natürlich dann genau von der einzigen Ex-Bremerin im Kader, Saskia Mattheis. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht.
Story hat auf jeden Fall geschmeckt.
Ja, ansonsten, wir haben schon erwähnt, nächstes Spiel ist in einer Woche. Ich weiß gar nicht, das nächste Heimspiel müsste dann ja dementsprechend in 2 Wochen sein. Haben wir jetzt gerade nicht 100% parat. Aber
das kriegen wir doch schnell.
Meinst du, wir kriegen die Lücke noch gefüllt, bis du während Barcelona rausbekommst?
Wer weiß. Das erste Heimspiel ist gegen 1. FC Köln. Samstag.
Oh ja.
Gute Zeit. 14 Uhr. Am 5. September. Also leider dann erst am 3. Spieltag, schon ein brutales Auftaktprogramm, ne, dass du in den ersten 4 Spieltagen, weil danach geht es ja nach Freiburg, in ersten vier Spieltagen 3 Auswärtsspiele hast. Also weiß ich auch nicht, wie das zustande kommt. Fällt mir aber auch gerade erst auf.
Ja, ist schon hart. Aber hey, keine Ahnung, die DFL zaubert da Sachen.
Die KI.
Die DFL, Spieltags-KI, hat gekocht und hat sich ein bisschen versalzen.
Weil ich ja auch gerade komplett Quatsch erzählt habe.
Ich weiß auch nicht ganz, was du weißt.
Ich war gerade in meinem Kopf ganz woanders, meine Güte. Ich bin noch in Hamburg.
Dann verbessere dich, oder du?
Ja, es ist ja ein Heimspiel gestern gewesen. So. Ich war jetzt irgendwie, als ob ein Spiel noch davor gewesen wäre. Quatsch. So.
Ach so, ja, okay, gut. Sorry, so
Heimspiel, Auswärtsspiel. Das okay. Heißt, weil du hast eigentlich der Ausgangspunkt. Du hast gefragt, wann das erste Heimspiel ist.
Wann das nächste Spiel ist, oder? Aber da habe ich mich...
Gut,
okay.
Scheiße.
Es ist für uns alle Dienstag.
Das ist das neue Setting. Ich bin übel nervös hier.
Die Aussicht.
Ja, hier muss man performen. Aussicht. Hier liegt einfach eine Riesenschüssel Chips vor uns. Hier liegt eine Knabberbox. Hier liegt Erdinger alkoholfrei und alles mögliche. Also Johnny hat wirklich gezaubert. Also
es ist schon besser bewertet.
Wir haben schon Druck jetzt auch hier, Bene, ne?
Es wird besser bewertet als in der Casa del Budde, ja.
Klopfe ich mir mal selbst auf die Schultern. Was ich auf jeden Fall noch sehr interessant fand, das habe ich eben schon mal vorab mit Bene besprochen, ist die Situation der Fanblocks, weil die halt wirklich dann so nebeneinander sind. Und jetzt natürlich bei dem Spiel ist es auf jeden Fall unkompliziert, aber da bin ich auch mal gespannt, wenn man irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Rivalitäten entwickelt hat in der Liga, ob das dann etwas unangenehm werden könnte.
Habe ich auch tatsächlich im Stadion schon gedacht, weil zwischenzeitlich hat man die Bremer mal ganz kurz laut gehört. Und es ist halt auch so, du gehst in den Bruchweg rein und dann laufen die Gäste und die Heimfans, erstmal gibt es nur einen Stand und zweitens laufen die Gästefans dann ja quasi durch die Heimfans durch und dann gibt es so einen extra Ordner, der die in ihren eigenen Bereich lässt. Das müsste zukünftig potenziell, wenn da mehr Fans kommen, auch mal am Samstag, ich meine, wenn jetzt gerade Köln kommt oder so, kann ich mir vorstellen, dass die mit ein paar Leuten da sind. Muss man wahrscheinlich den Einlass von der rechten Seite vom Block irgendwie öffnen. Und ich gehe mal stark davon aus, auch einen eigenen Essen- und Trinkenstand. Weil das war schon gestern sehr lustig. Ich meine, es waren so 50 bis 100 Bremer oder was da. Ich habe es gar nicht genau gesehen. Für ein Montagabendspiel für Bremen würde ich jetzt mal sagen, war das eine gute Quote. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir an einem Montagabend in Bremen mit 100 Leuten sein würden. Aber doch.
Mal schauen. Das wird sich schon entwickeln und es ist ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich auch wirklich eine Chance für jeden, der ein bisschen jünger ist, nochmal dieses Bruchweg-Feeling aufzusaugen, weil allzu oft hätte man es sonst nicht mehr erlebt und jetzt gibt es vielleicht dann doch schon mal 1-2 Highlight-Spiele nochmal, die man dann dort auch genießen kann.
Ja, wo wir gerade bei Bruchweg-Feeling sind, dann sind wir ja schon bei so Gefühlen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das für euch genauso ist, aber so die erste Runde DFB-Pokal, diese ganzen unterklassigen Vereine, das hat irgendwie so eine richtig geile Energie und es ist jetzt gerade medial mal wieder, sag ich mal, ein bisschen hochgekocht, weil es natürlich jetzt gerade am Wochenende war, wie wenig unterklassige, sag ich mal, Sportplätze es überhaupt noch gibt im Pokal, weil eigentlich fast jeder Verein geht in das nächstgrößere Stadion, weil sie es sich entweder nicht leisten können wegen Vorauflagen oder irgendwie sowas. Finde ich sehr schade, aber wir hatten ja das Glück, dass wir in einem 600-Einwohner-Dorf auf dem Sportplatz spielen konnten mit unseren Herren und das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr geil.
Ja, das gallische Dorf aus Brandenburg, ne? Da gab es ja auf jeden Fall einiges an Dokumaterial vorher und ich hab bei Dein SWR oder so reingeschaut, da hat Peter ja auch Interviews geführt, da auf dem Feld, das war schon wahnsinnig witzig, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, aber ich finde, davon lebt es ja, ich meine, die haben ja auch Oberliga gezockt, war jetzt auch nicht so schlecht, fünfte Liga ist ja schon sehr, sehr stabil und ich finde sowas halt auch geiler, als jetzt ehrlich jetzt so Schott Mainz in der Mewa Arena. Das ist ja schön und gut, ich meine, Gladbach ist wie Dortmund gewesen, davor deren Los, da bei so vielen Zuschauern machst du das natürlich, auch für die Spieler. Aber wenn du so ein geiles eigenes Mini-Amateurstadion da hast oder so, das ist schon...
Ich meine, die haben eine Tribüne gebaut. Ja, die haben sich da einfach so eine Molitor-Tribüne hingestellt.
Ja, und ich war jetzt auch in Hamburg beim Regionalliga-Stadtderby zwischen Eimsbüttel und HSV U21 im Stadion Hohe Luft. Hab einen kleinen, noch einen Crown gesammelt und das war auch irgendwie geil. Es war zwar Kunstrasen so, aber so eine alte Tribüne, die so aber sehr weit drüber geht über die Plätze und ist so wie, keine Ahnung, so ein bisschen Craven Cottage mäßig. Und ich habe mich wirklich wie in so einem englischen, in so einem uralten englischen Stadion da gefühlt und dachte so, boah, war ich schon lange nicht mehr und müsste ich eigentlich viel öfter machen.
Ich finde, das hatte auf jeden Fall auch so ein bisschen Vibe von so einem der typischen Testspiele, die wir im Sommer immer haben. So ein Clubpartner-Testspiel irgendwo da im Gau-Bickelheim oder sonst was. Aber ich habe auch die Dein FSV-Episode gesehen und da gab es auch so einen geilen Shot, wie sie so ein Radfahrer mitten auf so einem Feldweg quasi so ganz closer und dann zoomen sie so raus und auf einmal sind sie in diesem Fußballstadion drin. Das war so absurd.
Haben sie gekocht.
Auf jeden Fall.
Marius und Peter.
Fast ein bisschen so wie in der Conference League, wo der Zug durchs Stadion fährt. Ja.
aber auch sehr gut war ja dann der Trikottausch von dem einen Spieler mit Domme Chor, wo man sieht, dass er da drunter so ein völlig zerfetztes T-Shirt noch einmal und so völlig, das war noch richtig ehrlicher Fußballer auf jeden Fall.
Hat er sein Trikot kaputt gemacht oder war das schon kaputt während dem Spiel? Hat er es einfach explodieren lassen während dem Spiel?
Ich kann mir vorstellen, dass es einfach so sein Sportshirt ist, was er seit 20 Jahren trägt und das ist irgendwie so wie so an den Körper gewachsen und wenn es nicht da ist, dann fühlt sich das so falsch an.
Ach, du meinst, es ist dein Glücksshirt?
So in der Richtung, weißt du?
Ja, okay, das ist eine gar nicht so dumme Idee, ja?
Der Aberglaube spielt mit.
Ey, 100%. Gerade in so einem Prokalspiel, ey. Das ist ja 100% Aberglaube als unterklassiger Verein. Da musst du ja denken, dass du einmal richtig kochen kannst.
Ich weiß nicht, ob Philipp Tietz auch so ein Glücksshirt dabei hatte oder so oder irgendwas von seiner Tochter gezeichnet bekommen hat, weil da war doch mal irgendwas, ne?
Ja,
Philipp
Tietz hat was seiner Tochter im Stutzen
gehabt, ja. Nachdem er lange nicht getroffen hatte, was gezeichnet bekommen. Und jetzt war ja auch nicht so schlecht, ne?
Ja, aber erstmal hatten tatsächlich die Gegner nochmal hier eine Chance, in der siebten Minute in Führung zu gehen. Das wäre es, glaube ich, nochmal gewesen. Das wäre nochmal die Kirsche auf der Torte für die gewesen. Aber dann hast du schon richtig gesagt, Philipp Tietz hatte auf jeden Fall was dagegen.
Ja, die Chance, da dachte ich auch wirklich ganz kurz, Robin Zentner fällt also langsamer als jeder andere Torwart der Erde, geht er runter, irgendwie in Zeitlupe. Ich meine, der Ball, er hat den locker gehabt. Aber das sah wirklich so langsam aus. Aber gut, ich meine, wir gönnen ihnen allen die Chance. Die haben wir ja auch hinten raus. Ich glaube, so in der so 80., 85. Minute plus haben die nochmal ein bisschen Druck gemacht, weil sie, glaube ich, schon Bock hatten, nochmal den Leuten irgendwas zu bieten. Und ich glaube, wir hatten auch nochmal ein, zwei kleine Chancen. Leider für sie natürlich ein bisschen versandet alles. Aber ja, ich finde, die haben sich alle ehrenwert angestellt und so auch als Gastgeber und alles umfassend. Wir haben jetzt über den Sportplatz natürlich geredet, was geil war, aber die haben sich auch mega gut gekümmert. Die hatten extra für uns Weinschorle organisiert. Die haben irgendwie nochmal so einen Bustransfer. Dann hat man ja überall diese Fotos gesehen, dass sie irgendwelche Strohmänner oder was auch immer so als Parkplatzeinweiser genommen haben. Das ist so richtig geil. So, ey, wie man es hier so von wo ich herkomme, so Hanheim-Selsen, das würde ich da auch erwarten. So, keine Ahnung, da stellt halt irgendein Bauer so einen Strohballen hin. Ich fand das, ich fand das mega geil.
Viel Charme. Muss ja auch nicht alles so professionalisiert sein.
Viel Charme, viel Herz. Nur die KI-Fliesen hätten sie weglassen können.
Ja, aber ganz wichtig noch, wie war es denn mit der Kulinarik? Weil man hat ja bei Dein FSV dann auch gesehen, wie sie, was war das, eine Currywurst-Bowl oder sowas gegessen haben?
Das sah geil aus, wild.
Ich fand's geil. Also, ich war ja selbst leider nicht da.
Achso, stimmt, ach so. Quatsch.
Hast du mich gerade mit dem Peter verwechselt?
Konntest du nee, durch,
das nicht, aber
konntest du durchs Bild riechen, wie es schmeckt?
Ich fand's hat extrem gut geschmeckt, gerochen durchs Bild, ja.
Ja, okay.
Ich fand's sah gut aus. Also, ja, ich habe von vielen Leuten gehört, dass das eine coole Sache war. Man hat im Fernsehen, das Lustigste war wirklich nach 3 Minuten, dass dieser Zaun auf 7:30 hing. Da habe ich gedacht, so, ja, da hat keiner damit gerechnet, dass die Ultras vielleicht ein bisschen an dem Zaun wackeln. Aber ja, wir waren bei Philipp Tietz stehen geblieben. Viererpack vom Tietzer. Ja, auch, glaube ich, gar nicht mal so viele Viererpacker in der Mainzer 5-Geschichte. Wir haben jetzt nicht im Vorhinein recherchiert. Aber ja, fand ich gut. Genauso wie Nelly das braucht, dass er sich mal ein bisschen den Frust von der Seele schießt, ist für so einen Philipp Tietz das auch eine gute Sache, würde ich mal sagen. Guter Start in die Saison. Ja, generell, wie habt ihr denn so den Start ins Spiel gesehen?
Also ich fand es insgesamt gut. Ich hatte, oder typischerweise wäre ja so ein Pokalspiel bei Mainz 05 in der ersten Runde damit verbunden, dass man erst in der letzten Sekunde weiterkommt oder im Elfmeterschießen irgendwie ausscheidet gegen so einen Gegner. Aber wir haben, finde ich, eine sehr pragmatische Spielweise, sehr passend zum Gegner gewählt und, finde ich, sehr viel mit hohen, langen Bällen gearbeitet oder auf die Standardsituationen halt ein bisschen mehr gepocht. Und dort, finde ich, konnten wir sehr gut die Klasse und die Körperlichkeit dann ausspielen. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, dass wir nicht versucht haben, übermäßig viel jetzt einfach einen einfachen Raumgewinn mit einem Kurzpassspiel zu erzeugen, sondern einfach sehr pragmatisch vorgegangen sind und dann, ich weiß nicht, also wie viele Tore von den 4 waren jetzt Kopfballtore? 3 oder waren es sogar alle 4?
3.
Ja. Und das zeigt ja einfach, dass das das beste Mittel war, was man wählen konnte.
Ja, und ich fand auch, dass man echt gute Muster gesehen hat. Es sind, glaube ich, 5 von den 9 Toren sind nach Flanken oder nach Hereingaben irgendwie entstanden. Also gerade die 4 Tietz-Tore, 2-mal Philipp im Wehen, aber auch Kassidan beim 2. Einmal
Nadim.
Amiri, ich habe das Königsdörfer-Tor ist auch nach so einer Flanke von links auf Chor, der dann querlegt, entstanden. Also das hat man bei der WM auch unfassbar oft gesehen. Also dass sehr, sehr viel auf, gerade gegen Mannschaften im tiefen Block, wurde sehr viel auf den zweiten Pfosten geflankt und von dort nochmal quergelegt oder direkt reingeköpft. Das hat Mainz, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht und halt auch dann zu sehen, wenn mal irgendwie Platz im Rücken der Abwehr ist. Ich glaube, beim 5-0 war es dieser einfache Chipball, wo du dann mit dem auf Becker einfach die Abwehr aushebelst, und das sind genau so Dinger, die du halt auch brauchst. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, als Favorit, das habe ich jetzt auch ein bisschen gelernt, jetzt bei der Hospitation beim HSV, da haben die jetzt auch gesagt, die haben ja gegen Fair gespielt und haben den Spielern halt vorher gesagt, ihr müsst wissen, der Gegner wird auch seine Momente haben im Spiel, aber sie werden uns nicht wehtun. So, aber denen war auch wichtig, dass sie sich darauf mental vorbereiten, dass man nicht überrascht ist, wenn auf einmal der Gegner mal eine Chance hat oder eine Phase, wo er irgendwie mal 2-3 ausspielt oder so, wo du ja dann schon in den Gedanken ins Rattern kommen könntest als Favorit. Oh, bröckelt jetzt hier was oder kommen die jetzt auf einmal, übernehmen die quasi die Überhand. Und da war es, finde ich, ein sehr, sehr, sehr souveräner Auftritt. Und hat Lust auf mehr gemacht, weil ich fand, es war schon in einigen Teilen des Spiels so eine große Leichtigkeit einfach zu sehen, auch wenn natürlich, muss man natürlich einschränken, nach dem 2-3-0 war dann auch kein Glaube bei Krisch schon mehr da, aber jo, deshalb mal schauen, wie es dann am Wochenende weitergeht, aber ich glaube, bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz gerne noch wissen, weil die DFB-Pokal-Tradition von Mainz 05 ist ja jetzt nicht so dolle. Wen würdet ihr euch denn wünschen in der zweiten Runde?
Wahrscheinlich kriegen wir wieder die Bayern bei unserem Glück.
Letztes Jahr war Stuttgart?
Nee, letztes Jahr war Bayern.
War Bayern?
Nein, wir sind gegen Stuttgart rausgeflogen. Stimmt, das Jahr vorher war Bayern.
Und irgendwie das Jahr davor auch Bayern. Ich glaube, 2-mal davor.
Ach, das Jahr davor, also erst war Stuttgart und dann war das Jahr davor war Gabi Vidovic. Genau, das war das letzte und einzige Spiel von Gabi Vidovic.
Der könnte jetzt auch einen reinknallen am Samstag in der MEWA Arena.
Stimmt, der kommt auch zurück. Wer weiß, wie er sich entwickelt hat. Schauen wir mal.
Mit Wut im Bauch.
Aber
ich glaube, sein letztes Spiel für Mainz war gefühlt sogar.
Das war das, der ist danach.
Gegen die
danach
Bayern im DFB-Pokal.
Ja, die Laie ist danach aufgelöst worden. Ja, ich glaube, der hat ein einziges Spiel gemacht für uns. Und das war die erste Halbzeit im Pokal.
Das einzige, glaube ich, von Anfang an war das.
Ja, oder war es so? Ja, okay. Ja, okay.
Jetzt wird hier
live recherchiert.
das habe ich noch im Kopf. Da war ich noch im
Fact-Checking bitte erst
Fall.
Nach der Folge, bitte.
Ja, okay, aber wer ist denn jetzt euer Lieblingsgegner, den ihr gerne hättet?
Also ich sag mal,
Runde 2?
Am Ende, ich fände einen coolen Zweitligisten. Ich meine, Bielefeld ist leider schon raus. Das wäre so eigentlich mein Traumziel. kann ich das Berufliche mit der Arbeit verbinden. Ich habe Familie da oben.
Ja, aber Zweitligist cool kann ja auch sein, dass du dann zu Hause spielst. Ne?
Das genau, ist der Vorteil deswegen, davon, deswegen ne? Zweitligist kannst du auch zu Hause spielen. Weiß ich gar nicht.
Ja, also eine Sache liegt doch auf der Hand, oder?
Lotte.
Oh, sag's nicht laut.
Oh, das wäre schon.
Wann gab's das letzte Spiel? War das das DFB-Pokalspiel in Kaiserslautern?
Da war ich oder schön im Stadion und wir haben uns bis auf die Knochen blamiert. Deswegen, da haben wir noch was gut zu machen. Und ich habe da, ich weiß, es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, sich da zu blamieren, aber ich hätte da schon ziemlich viel Bock drauf.
Aber dann diesmal bei uns, oder was?
Ja, mal zur Abwechslung, vielleicht gewinnen wir dann.
Ja, ich sag mal so, wie Mainz-Lautern schlagen kann, haben sie in der Vorbereitung ja schon gezeigt. Und wie, das war ja so eine
Machtdemonstration. Stimmt,
da war ich auch im Stadion, da hat der FCK wirklich gar nichts hinbekommen. Und Mainz war brutal dominant, obwohl noch einige Spieler fehlten. Aber Lautern wäre, glaube ich, auch Mainz. Oder boah, ich würd auch die Eintracht sehr gerne in der MEWA-Arena sehen.
Oh, das haben wir halt immer in der Bundesliga.
Ja, ich weiß. Deshalb, das wäre nur die 1B-Variante. Während Beni ja noch recherchiert und sich seinen, wen wolltest du nehmen? Alkliniker eigentlich, ne? Wenn sie gestern weitergekommen wären.
Jeddelo 2.
Jeddelo 2, oh, ja.
Ach, ich weiß nicht, gerade.
Du wolltest doch so ehrliche Crowns.
Ja, also, ich sehe das genauso. Aber ich meine, am Ende natürlich wäre es das dankbarste Los. Andererseits, wenn die 5 Dinge Heidenheim einschenken, keine Ahnung, was da los war. ja, ich meine, Darmstadt ist auch noch drin. Das fände ich auch geil. Ansonsten, so, ich muss nicht nochmal in den Osten. Sagen wir es mal so. Das ist mein Main-Anspruch. Ich muss nicht mehr in den Osten. Paderborn zum Beispiel fände ich auch geil.
Hast du ja jetzt schon. Das ist ja langweilig.
Nein. Wir machen den Doubleheader.
Das Ding
gegen
ist halt, ich weiß nicht, ob es jemals in den letzten Jahrzehnten DFB-Pokal-Erstrunde gab, wo so wenige gestrochelt sind. Ne? Krass. Weil am Ende ist es ja eigentlich gefühlt nur Heidenheim gewesen und halt Bielefeld. Und Bielefeld, muss man sagen, ist ja zumindest Groß Asbach ein Drittligist, der halt auch Aufsteiger ist, mit Euphoria noch in der Saisonphase drin ist.
Es sind noch ein paar andere. Cottbus auch. Ist auch Zweitligist.
Ja, gut, gegen Augsburg aber.
Ja, genau, aber ich meine, am Ende, es ist glaube ich, ein 5 oder 6.
Favoriten sterben so.
Genau, es sind 5 oder 6, also sag ich mal, Zweitligisten raus, aber kein Erstligist.
Ja.
Und ansonsten, ja, eigentlich.
Ja, also Pauli ist noch rausgeflogen gegen Essen, aber ja. Ich check, was ihr meint, ist jetzt kein Favorit auf dem Titel, aber trotzdem aber ja, der Underdog.
Genau.
Das zählt in die Statistik auf jeden Fall ein, also haben wir 4. Aber apropos, Gabi Vidovic. Haben wir eben schon angeteasert. Da gibt es das große Wiedersehen. Samstag 15:30, wenn wieder der Bundesliga-Ball rollt in der MEWA-Arena. Wie ist euer Gefühl vor dem Spiel, vor dem Saison, sagen wir mal, vor dem Bundesliga-Auftakt für Mainz 05?
Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Wir haben, habe ich ja auch letzte Woche im Podcast schon gesagt, wir haben eine echt gute Mannschaft. Wir haben eine Mannschaft, die zusammengeblieben ist. Wir hatten de facto keinen Stammspieler, der weg ist. Und ich meine jetzt mal Batz abgesehen, der ja wahrscheinlich nicht mehr Stammspieler gewesen wäre nach der Saison, so wie wir Robin Zentner kennen. Ich hab ein gutes Gefühl für die Saison. Ich glaube, Paderborn ist ein dankbarer Gegner für uns. Schönes Heimspiel. Ich sehe da nicht so große Bedenken.
Ja, also ich denke auch, eigentlich ist alles wie perfekt. Wir haben sogar ein okayes Wetter. Normalerweise sind das ja immer die ersten Spiele, sind so 30-Grad-Spiele, wo dann einfach gefühlt nichts passiert. Aber ich glaube, es soll so 25 Grad werden, das ist auch viel besser. Nadim Amiri ist wieder in bester Freistoßlaune, den haben wir hier fast gerade unterschlagen.
Oh, yeah. Ja, wir haben auch, verdächtig. Ich habe eben schon gedacht, so, du lenkst aber ganz schön früh. Wir haben schon erst 30 Minuten
rum. Für mich war das, ja klar, 9-0, Oberligist, let's go.
Ja.
Aber es ist so perfekt, dass ich langsam ein bisschen Angst habe, dass alles so gut aussieht, weil rein vom Kader, vom wie wir in der Form sind, wie alles aussieht, könnte man ja wirklich denken, dass wir wirklich...
Das ist schon zu glatt gewesen, ne, die Vorbereitung.
Irgendwie passt das nicht zu 05, dass alles so perfekt läuft und wir dann wirklich tatsächlich mal unser Saisonziel von Anfang an dann auch erreichen könnten und oben mitspielen könnten. Aber eigentlich... Ich habe mir auch nochmal den Kader von Paderborn angeguckt. Es ist zwar ein super interessanter Kader, weil die sehr jung sind. Ich glaube, das ist das zweitjüngste Team in der Liga.
Nicht aber so eine Rentner drüber wie wir, meinst du?
Genau, wir sind nämlich das älteste Team. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon qualitativ auf dem Level sein sollten, dass sie uns besiegen können. Aber du hast da vielleicht nochmal mehr Insights, Domi.
Das stimmt. Aber vorher wollte ich noch auf eine Sache, wenn wir über Rahmenbedingungen reden. Also was ist eigentlich für ein geiler Samstag? Weil es ist ja super Samstag plus Weinmarkt am Ende. Und wenn das Wetter noch
plus
stimmt.
Plus Marktfrühstück.
Also, ja, das Marktfrühstück ist ja hier 50% von meinem super Samstag. Ja. Marktfrühstück, Mewa Arena, Weinmarkt. Also hör mal. Was gibt's Besseres?
Also ich glaube, für den Saisonauftakt gab es selten bessere Voraussetzungen. Und dann ballert die Sonne noch nicht mal so asozial, wie du eben schon gesagt hast. Also ich freue mich. Ich habe ein, zwei Kleinigkeiten zu feiern. Und also ich sehe mich den ganzen Tag in der Stadt.
Ja, hör mal, wir haben dich hier noch gar nicht gefeiert. So, da kriegst du jetzt quasi hoffentlich nochmal virtuellen Applaus hinten raus für deine bestandene Prüfung. Und dass du jetzt komplett deine Weiterbildung geschafft hast heute. Ja. Heute aus Köln. Junge, du warst ja heute hier schon schwer unterwegs. Alles
Kilometer
möglich gemacht für diese Folge hier.
Ja, genau.
Um das nochmal. Glückwunsch.
Ja, dankeschön. Danke. Ist im Endeffekt ein Meister-Äquivalent, also so ein Bachelor-Äquivalent, was ich gemacht habe. Heute noch den letzten Haken dran gemacht und ja.
Wird angestoßen am Wochenende.
Ah, sowas von. Also,
hier schon mit Erdinger alkoholfrei, aber am Wochenende dann mit Schobbe. Oder härteres Zeug.
Nee, das, also erstmal wird mit Schobbe angefangen und dann schauen wir, was der Tag so bringt.
Wie das Spiel halt ausgeht, ne?
Genau. Ist das dann so, brauchen wir härteres Zeug, weil das Spiel schlecht war? Oder brauchen wir härteres Zeug, weil das Spiel so gut war?
Das wird der Samstag zeigen. Vor allem blicke ich vor Samstag noch auf eine Sache gespannt, weil es wurde ja hier der ominöse 27. August als gefühlter Mainz 05 Deadline Day von Christian Heidel rausgestellt. Und das ist ja am Donnerstag. Habe ich auch noch nicht so gehört oder gesehen, dass ein Manager sagt, dass bis zum 27. August ein unterschriftsreiches, reifes Angebot für Kai Schosano da sein muss. Sonst wird Mainz 05 definitiv nicht mehr verkaufen. Das sind jetzt 2 Tage. Ich würde es nicht ausschließen, weil ich sag mal so, mit Brian Gruder damals, das lief auch alles eher im Geheimen. Da kam auch das alles sehr, sehr spät raus, dass Brighton da so ein Angebot hinterlegt hat. Daher müssen wir mal abwarten, was jetzt noch passiert bis dahin. Aber wie gesagt, habe ich jetzt auch noch nicht so, dass man da einen fixen Tag, weil Donnerstag, 27. August, ja, man kann
sich herleiten,
dass man sagt, okay, ich brauche definitiv 4-5 Tage dann noch, um den Nachfolger dann quasi einzutüten, aber fand ich irgendwie skurril.
Ich fand es auch ein bisschen skurril, dass er das so öffentlich gesagt hat. Ich glaube aber, er war auch ein bisschen genervt, dass die ganze Zeit die Leute ihn gefragt haben, was ist denn jetzt und so weiter. Und das war so ein klassischer Christian Heidel, er hat mal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, wir machen das genau dann, wer sich da nicht gemeldet hat, hat verkackt. Was ich aber dazu sagen wollte, generell, ich habe gestern einen Artikel gelesen, keine Ahnung, irgendwo so eine Push-Benachrichtigung bekommen. Ich glaube tatsächlich irgendwie, dass Liverpool aktuell ein ganz guter Kandidat ist. Die sind ja schon länger mal irgendwie so gehandelt worden, aber die haben jetzt Liga-Auftakt gehabt, der war nicht besonders gut. Und wenn man sich so die Analysen von Leuten durchliest, ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, dann haben die ganz viele offensive Mittelfeldspieler, aber halt so einen richtigen Abräumer vorne dran nicht. Und die haben auch erst 100 Millionen dieses Jahr ausgegeben für neue Spieler.
Das ist ja gar nichts.
Und da ist so ein Kaischu durchaus noch drin. Und so wie ich diesen Artikel gelesen habe, hört es sich schon ein bisschen so an, als ob da so ein Kaischu-förmiges Loch bei Liverpool im defensiven Mittelfeld ist.
Ja.
Ist jetzt viel spekuliert, aber also ich meine am Ende, ich glaube, es wird England oder gar nichts, oder? Was glaubt ihr?
Ja, ich meine, Liverpool würde passen, weil Liverpool ja eigentlich schon seit etlichen Jahren, seitdem Fabinho nicht mehr da spielt, dieses Sechser-Problem hat, dass sie einfach so viele Achter da im Mittelfeld haben, aber keinen Sechser und deshalb auch fürs Gefühl her oder vom Gefühl her viele Kontertore kassiert haben. Ich finde es sowieso einen komischen Transfersommer bislang, weil alle warten auf England. So, aber England, da passiert irgendwie nichts. Alle haben immer so gesagt, okay, ab dem 15. August passiert nichts. Aber was in England dies Jahr passiert ist, dass sie halt nicht mehr so viel Geld für die Spiele anderer Ligen ausgeben, sondern viel innerhalb von England transferieren. Also ich habe mal geguckt, was Bundesliga-Abgänge angeht nach England. Da sind wir nur bei Basomana Touré, der für 50 Millionen von Hoffenheim nach Newcastle gegangen ist. Und bei Johan Mansambi, der für 60 Millionen von Freiburg zu Aston Villa gegangen ist. Aber ansonsten von dem Bundesliga-Export nur Diomandé nach Madrid. Und ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren definitiv mehr Bundesligaspieler für viel Geld in die Premier League gewechselt sind. Also dass da halt auch viel Geld in den deutschen Markt reinkam. Und so haben die Engländer, so vor allem Manchester City und Tottenham, sich das Geld irgendwie nur gegenseitig hin und her geschoben, anstatt quasi über die Ländergrenzen
zu transferieren.
Ja, das stimmt.
Ich stimme auf jeden Fall zu und ist ja mittlerweile auch echt nochmal ein bisschen krasser geworden mit den Taxes, die sozusagen oben drauf kommen, wenn man einfach einen englischen Spieler holt, weil er dann halt eben in diese Quote passt. Aber wenn man mal guckt, also es gibt schon den einen oder anderen natürlich. Also Manzambi hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber hat Freiburg auch einfach mal 60 Millionen bekommen. Dann, okay, der ging halt wegen der Leihe zurück, aber Vuskovic wurde letztendlich jetzt auch in der Bundesliga ausgebildet.
Ich meine nur, dass da kein Geld dafür in die Bundesliga kam.
So. Klar. Das liegt natürlich aber vielleicht auch daran, dass so der Klassiker wäre ja gewesen, dass Dortmund ein, zwei Spieler verkauft. Die haben halt auch einfach niemand Guten mehr ausgebildet oder die Spieler sind noch nicht auf dem Level. Also finde ich schon im Verhältnis zumindest zu den letzten Jahren. Aber wenn man guckt, ist es schon immer noch absurd, was da für Summen gezahlt werden. Ne? Also hier sind 3-4 Spieler, die über 100 Millionen gekostet haben und dann noch mehrere, die sehr nah dran sind. Also es ist schon auf einem ganz, ganz wilden Level mittlerweile.
Ja, aber ich finde tatsächlich, ich habe jetzt, irgendwie hört man das immer mal wieder so, habe ich das Gefühl. Diomandé ist ja der beste Transfer, der sich ewig hingezogen hat dieses Jahr. Manzambi hat sich auch hingezogen. Das war, glaube ich, sogar noch während der WM oder war es kurz nach der WM?
Aber der war ja erst so richtig im Blickfenster durch die WM dann. Ich glaube, dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell.
Also ich habe so insgesamt das Gefühl, dass Transfers insgesamt ein bisschen länger brauchen. Tatsächlich bin ich aber, also ich will nicht sagen beunruhigt, ich finde es erstaunlich, dass sich bei Sano so wenig tut, nachdem er sich nach der vorherigen Saison, der letzten Saison und jetzt noch der WM dermaßen ins Schaufenster stellen konnte, nach diesem Tor gegen Brasilien. Da dachte ich wirklich, also das ist ein Spieler, der uns auf jeden Fall verlässt und der uns auch verhältnismäßig früh verlässt.
Ja, und ich finde es ein bisschen verrückt, aber ich würde dem Ganzen noch nicht so trauen, weil ich habe das Gerücht gelesen, dass Hull City sage und schreibe 22 Millionen für Ilias Ansar von Union Berlin bieten soll. Und das war so für mich der Startschuss, wo ich dachte, okay, die Engländer, die gehen jetzt crazy. So, dass das Blätti, glaube ich, im Doppelpass am Sonntag so versucht hat zu transportieren, dass die Bundesligisten immer noch drauf warten. Aber ich glaube, die werden auch darauf warten, was auch passieren wird, das wird jetzt die letzten Tage. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie alles ausbleibt an diesen Transfers, sondern ich glaube, die letzten 7 Tage jetzt, dass die gehen crash out in England.
Ist jetzt natürlich auch, weil die Saison jetzt irgendwie so spät ist, habe ich das Gefühl, normalerweise ist der Deadline Day später in der Saison, mindestens so dritter Spieltag oder so. Jetzt ist der schon nach dem zweiten Spieltag, oder? Ja nächste klar. Woche. Genau, also wir haben den nächsten Spieltag, den zweiten Spieltag haben wir noch. In England ist es schon, den ersten Bundesligaspieltag, der zweite in England, so wollte ich sagen. Vergangenes Wochenende war der erste Spieltag in der Premier League. Also ich habe das Gefühl, viele Mannschaften wissen noch gar nicht so richtig genau, wo sie stehen. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt.
Ja, und ich glaube, da passiert halt, weil wir haben immer über die Transferbewegung innerhalb von England gesprochen. Das ist, glaube ich, so ein Faktor, der dann noch entscheiden werden könnte, weil zum Beispiel, wenn wir über Brighton reden, da gab es ja kolportiertes Interesse und die verkaufen jetzt für 76 Millionen ihren Sechser an Manchester United, sodass eine Planstelle bei Brighton auf jeden Fall jetzt aufgeht. Und man muss ja auch sagen, Newcastle, die haben extrem viel noch zu tun, haben die auch gesagt. Und Matthias Jaissle kam erst spät in der Vorbereitung. Also das ist auch so ein Verein potenziell neben Liverpool, wo ich sage, die werden auch noch einiges machen und haben das auch vielleicht noch die Planstelle offen, weil die haben jetzt auch nur einen Jugendspieler quasi auf der 6 eingesetzt gehabt. Von daher, ich wäre mir nicht so sicher als Mainz 05-Fan, ob nicht dann doch Leonard Maloney am Samstag auf der 6 steht.
Wobei, damit kann ich sehr gut leben, sobald Kaiju eine gewisse Summe an Millionen einbringt. Also letztendlich muss man da schon sagen, wir haben eben im Vorfeld ja auch darüber geredet, dass jetzt bei Transfermarkt darüber philosophiert wird, ob Aaron Martin wieder ein Kandidat werden könnte. Und da muss man ja sich auch zurückerinnern, der war eine Zeit lang auch mal richtig viel wert oder auch ein Mateta. Die haben wir dann damals nicht verkauft und sie an ihn festgehalten. Und ein, zwei Jahre später haben wir deutlich weniger Geld noch für die bekommen, als möglich gewesen wären. Und bei Kaiju, klar, der würde uns immens viel helfen von seiner Qualität. Das wäre wahrscheinlich mit Abstand der beste Spieler in unserem Kader. Aber ob er nach einer WM und jetzt dann auch nicht mehr in der Conference League oder einem anderen europäischen Wettbewerb vertreten ist, unbedingt mehr wert werden würde, glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht.
Und er wird halt auch nicht jünger. Die Spieler, über die wir jetzt gerade geredet haben, die gewechselt sind, die sind halt alle noch mal so 3 Jahre jünger. Ich weiß nicht, Mansambi ist Anfang 20.
Ja.
Da gibt sich, habe ich das, so würde ich jetzt mal so interpretieren, gibt sich das Geld ein bisschen leichter aus, wenn ich einen Spieler habe, der noch sehr viel Potenzial hinten raus hat, weil er noch verhältnismäßig jung ist. Kaisho ist halt schon 25, 26. Und,
also nach deiner Rechnung ein alter Hase schon, oder?
Der ist quasi.
Aber
nee,
der spielt auch Team Jung. Der spielt Team Jung dann, oder?
Bei ja, uns.
Trainingsspiel Jung gegen Alt ist Kaisho Sano und Team Jung, oder?
Er muss ja, weil der Kader ist im Schnitt 39 Jahre alt.
Habe ich im Kicker-Interview mit Stefan Posch gelesen, dass er der Jüngste von Team Alt ist mit 29 beim Trainingsspiel.
Okay. So, wenn jetzt Aaron Martin kommt, ist er dann mit der Jüngste alt.
Mit der Jüngste. Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall eine große Schleife jetzt von eigentlich Paderborn-Spiel angesagt, ja, über
wir haben auch noch nicht den
England-Things. Haben wir noch einen Take? Oder
so, nee, dann lass
wollen
doch mal,
wir
lass
jetzt wirklich mal auf Gabriel Vidovic eingehen?
Nee, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu Paderborn, weil ich glaube, wir können Paderborn aktuell gar nicht einschätzen. Ich meine, die haben ihr Pokalspiel gewonnen, was 4-2, glaube ich,
yep.
Gegen irgendeinen Verein, den ich nicht kenne.
Genau so heißt er.
Bestens vorbereitet.
Gegen Phoenix Lübeck, die haben ein richtig geiles Tor geschossen. Habe ich in der Konferenz geguckt, während dem Lernen. Ja, also die haben da auch jetzt im Pokal jetzt keine Lorbeeren geerntet, glaube ich, sondern die haben auch mehr ihre Pflichtaufgabe erfüllt. So aus meiner Sicht, aber dann Domi, lass uns doch mal bitte von deinem Insiderwissen profitieren und
da muss ich
was macht
um
denn
Ecke
Paderborn
gucken
aus? Wie schätzt du dich? Ich meine, du hast eben gefragt, wie wir den Saisonstart einschätzen, dann teil uns doch mal deine Seite der Medaille mit.
Das Schöne ist, dass Paderborn halt niemand rechnet mit Paderborn. Also bei allen Bundesliga-Vorschauen wird Paderborn auf 18 gesetzt und ich glaube, dass bei denen eine Sache unterschätzt wird, und das ist der Trainer. Der war bei mir auch schon im Podcast und ich muss sagen, dass er von seinem öffentlichen Auftreten was Kloppo-eskes hat von früher. Der ist so, also ich hatte noch nie so eine Aufnahme, wo ich so viel gelacht habe, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, was habe ich irgendwie noch nie gehört, und das irgendwie so out of the box war, ganz anders, und der einfach in seinem ersten Zweitliga-Jahr es geschafft hat, direkt mit der Mannschaft aufzusteigen, woran diese Mannschaft schon Jahre davor immer wieder gescheitert ist, auch mit anderen Trainern zusammen. Und von daher, glaube ich, steckt da extrem viel Power, auch wenn sie natürlich unfassbar viele Stützen und Achsenspieler auch verloren haben. Ne? Dennis Simon im Tor war ausgeliehen, sollte jetzt die Nummer 1 in Stuttgart auch sein, bis er sich jetzt verletzt hat. Daher ausgebremst, Brackelmann in der Innenverteidigung, brutal, der ist jetzt nach Augsburg gegangen, Mika Bauer zu Celtic Glasgow, der Achter, und Philipp Bilbier, der so viele Tore geschossen hat, so vorne in dieser offensiven Dreierreihe. Deshalb traut, finde ich, Paderborn keiner was zu, auch weil die Neuzugänge bisher alle irgendwie aus der zweiten, dritten oder vierten Liga kamen. Bis auf jetzt ist mal ein bisschen Bewegung reingekommen. Marvin Pieringer, den man aus der Bundesliga von Heidenheim und von Schalke auch kannte, kommt jetzt. Und ich glaube, die können sich im Laufe der Saison brutal da rein entwickeln. Ist halt einfach eine Mannschaft, die, wie sagt Ralf Kettemann immer, wir wollen alles pressen und stressen, was Sinn macht. Und ich glaube, wenn ich mir auch so dieses Mainz 05-Spiel gegen Bournemouth angeguckt habe, gerade in der Anfangsphase, wo ich das Gefühl hatte, dass Mainz 05 mit einem Gegner, der ein Offensivpressing spielt, nicht so gut klarkam, dass sie das auch machen werden und auch mit Ball einfach viele flache Lösungen haben wollten. Aber ich bin mal gespannt, weil Ralf Kettemann ist, finde ich, auch auf eine Art ein Pragmat. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass sie immer wieder auch einfach sich hinten reinfallen lassen, wenn auch mal lange Bälle schlagen werden. Also die werden schon gucken, dass sie anders als Elversberg, die, glaube ich, deutlich idealistischer an die Sache rangehen und deutlich mehr zocken werden, dass sie da, glaube ich, unterschiedliche Elemente in ihrem Spiel am Ende haben werden.
Was mich sogar jetzt wundert, also ich kenne ihn jetzt gar nicht so sehr, wenn du jetzt sagst, er spielt pragmatischen Fußball, ist halt die Tatsache, dass der Kader so immens jung ist, weil ich finde, das liest sich von außen eher wie ein Team, was sehr idealistisch spielen müsste, weil wenn ich jetzt mal gucke, Steffen Tigges hat man mal gehört aus der Bundesliga, Sven Michel, jetzt beides aber auch keine Spieler, wo du sagst, okay, die ziehen dir dein Niveau immens hoch und danach, wie du gesagt hast, Pieringer noch und ich glaube, Felix Götze hat vielleicht ein paar Bundesligaspiele mal gemacht und der Rest hat alles
Augsburg,
gar...
glaube ich, aber sonst nicht viele.
Genau, und der ist sogar gesperrt, glaube ich, jetzt im ersten Spiel noch.
Ich glaube, der war nur im Pokal gesperrt. Der dürfte, wenn er fit ist, weil er hat immer wieder eine Verletzungsthematik gehabt, von daher war es nicht ganz klar, ob er spielen wird.
Okay.
Aber sonst Kapitän, ja.
Genau.
Schon wichtig.
Und ansonsten haben sie halt, glaube ich, fast gar keine Bundesliga-Erfahrung. Und es wird schon sehr interessant zu sehen, wie die dann damit zurechtkommen. Weil wenn du meinst, sie spielen pragmatischen Fußball.
Ja, die Frage ist halt, was verstehst du unter pragmatisch? Ich finde, dass du es an die Stärken der Spieler anpasst.
Okay,
so, ja. Und ja. Jetzt nicht quasi pragmatisch in dem Sinne, nur die Bälle vorballern, wenig Risiko, immer auf zweite Bälle gehen. Also das war jetzt nicht damit gemeint, sondern auf die Stärken der Spieler eigentlich anpassen und nicht mit einer eigenen Spielidee kommen und die irgendwie Spielern oder der Mannschaft überstülpen.
Okay, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil das ist, glaube ich, auch die beste Option, die sie auf jeden Fall haben. Weil wenn sie die andere Variante wählen würden, also ein bisschen typischen Aufstiegsfußball quasi probieren, dann wird es, glaube ich, sehr dünn mit dieser Elf. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eins der spannendsten Projekte der letzten Jahre von einem Aufsteiger.
War das nicht auch Paderborn, die das letzte Mal, als sie aufgestiegen sind, auch weiter einfach ihren Offensivstiefel durchgezogen haben und die eigentlich einen relativ erfrischenden offensiven Fußball auch gespielt haben?
Ich glaube, es war schwer sympathisch. War das noch unter Steffen Baumgart? Ist das so lange her?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, Paderborn habe ich immer mit richtig geilen Kontern und geilem Offensivfußball irgendwie in Verbindung, auch in zweite Liga und so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, so gerade dieses nördliche Ruhrgebiet, was auch immer, finde ich eigentlich alles immer ganz sympathisch. Da habe ich auch Familie da oben.
Beschaulichen Ostwestfalen.
Ostwestfalen, ja. Nördliches Ostwestfalen, das ist für mich immer. Da hat mein Vater immer gesagt, da kommt er her. Nördliches Ostwestfalen.
Niemandsland NRWs.
Ja, genau. Spaß. Aber ich finde das, halt mega cool, weil eigentlich die Mannschaft hat schon so ein bisschen auch diese Identität, dass sie halt offensiv spielen wollen. So, jedenfalls in den letzten Jahren so von jemandem, der sich wirklich nur so ganz oberflächlich mit Zweitliga-Fußball auseinandergesetzt hat. Aber die Duelle in der Relegation, glaube ich, und generell so das Finale der zweiten Liga, das haben wir eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren schon alle, verbindet man auch immer mit Paderborn, weil die halt einfach da im Rennen dabei waren, jetzt auch oft natürlich nichts geschafft haben, aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die eigentlich Ambitionen hat und wenn die halt es schaffen, auch ihre Offensive da, ihre Seele so nicht zu verlieren und alles umzubauen auf Defensive, wäre das ja schon eigentlich für sie geil.
Ja, und eine Sache darf man ja nicht unterschätzen, dass halt einfach in Paderborn brutal gut gescoutet wird, weil ähnlich so ein Verein wie, wenn wir bei Ostwestfalen sind, SC Verl, jetzt zwei Ligen drunter in der dritten Liga, die halt einfach einen brutalen Wettbewerbsnachteil haben, weil sie viel weniger Geld zahlen, aber dafür besser scouten müssen. Und wenn man sich die Mannschaft mal anschaut, also ein Mika Bauer, über den wir eben gesprochen haben, der zu Celtic Glasgow gegangen ist, der kam halt vorher von Freiburg 2. Ne? Laurin Kurda, der bei Mainz 05 ja auch oder viel kolportiert wurde im Sommer, der kam aus der Regionalliga, ich glaube von Balingen oder so. Also das sind ja auch alle Spieler, die jetzt Topspieler sind oder Kapitän wie Kurda, die ja auch wie die Neuzugänge, die in dem Sommer kamen, unterklassig herkamen und sich halt entwickelt haben. Die Frage ist, wie schnell schaffen sie es halt auf Bundesliga-Niveau sich zu adaptieren, aber Paderborn war letztes Jahr zum Beispiel auch eine Mannschaft und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, da wird sich auch wenig verändern mit Stefano Marino im Sturm. Der hat super viele Tore nach Flanken gemacht und insgesamt waren es, glaube ich, über 15 Tore, die Paderborn letztes Jahr nach Hereingaben gemacht hat. Das ist so eine unheimliche Stärke gewesen am Ende, gerade für Marino, den Mittelstürmer. Und da muss Mainz 05 dann am Ende schon aufpassen, weil ich glaube, da werden schon ständig Flanken reingeballert werden. Wahrscheinlich auch so Richtung Danny da Costa, den ich in dieser Dreierkette dann als ehestes, als Schwachpunkt ausmachen würde für hohe Bälle, für Flanken.
Da sprichst du eigentlich einen ganz guten Punkt an. Wir haben jetzt die erste offizielle Pflichtspiel-Startelf des Jahres gesehen, der Saison gesehen. Die Frage ist natürlich, wie aussagekräftig ist das? Sehen wir die Mannschaft genauso, wie sie jetzt spielt, nochmal? Ich denke, es ist nicht ausgeschlossen. Aber ist natürlich die Frage, wer von den Spielern, die jetzt quasi da im Kader waren und in der Startelf waren, haben sich denn, waren denn jetzt nur da, weil sie halt so im Trainingslager gut funktioniert haben, so als Dankeschön? Und welche Spieler schaffen es halt wirklich in den Kader und auch in die Startelf?
Ja, ich denke mal, Posch müsste ja eigentlich jetzt wieder ein Kandidat werden. Ich weiß nicht, wie hundertprozentig die Situation ist, aber hätte ich jetzt tendenziell schon damit gerechnet, dass er starten würde. Die Frage ist natürlich dann, wer rausrotiert. Und dann, ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich würde ja immer noch ganz gerne Podolski sehen. Und wir haben halt relativ schnell jetzt eigentlich eine Situation, wir haben eben schon mal im Off darüber geredet, mit 7 Innenverteidigern wird es halt relativ schwer, die Saison zu bestreiten und den Leuten genug Einsatzzeit zu garantieren und die Spieler auch ja, zufriedene Spieler dann im Kader zu haben. Da bin ich schon sehr gespannt, ob vielleicht der ein oder andere nochmal geht oder ob man nochmal irgendwie sich umorientiert. Das wäre ja auch eine Option, ob man sagt, dass man sagt, wenn Kai Schuh geht, dass Domme wieder nach vorne rückt, vielleicht ins defensive Mittelfeld. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
Ich glaube, dass Danny, den du eben angesprochen hast, wahrscheinlich sogar der Erste ist, der aus der Startelf rausfliegt, wenn Posch kommt. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Dominik Kor hat eigentlich keine Zweifel gelassen, hat auch viele gute Offensivaktionen gehabt im Pokalspiel. Natürlich waren er und auch Danny sehr viel aktiver, als sie das sehr wahrscheinlich in der Bundesliga sein werden. Aber ich glaube, Danny ist da das schwächste Glied in der Innenverteidigung und es ist halt auch seine, in dem Fall Stefan Poschs Position, die er letztes Jahr gespielt hat.
Ich glaube tatsächlich, dass, also wenn Stefan Posch fit werden soll, dass Fabio Gruber rausrotiert, weil ich mich jetzt auch gefragt habe, was Urs Fischer an Danny da Costa so schätzt, dass er ja unangefochten ist. Und da muss man ja schon definitiv auch sagen, diese Variabilität, dass du mit einem Danny da Costa auf dieser halb rechten Position jemand hast, den du auch an die Seite mal stellen kannst im Spielaufbau, den du auch quasi auf die halbe Position stellen kannst. Also mit dem hast du halt ein bisschen mehr Systemflexibilität. Und ich glaube, dass Paderborn auch mal den Bus hinten parken wird. Und dementsprechend brauchst du auch dann so einen Halbinnenverteidiger, der auch mal Tiefenläufe setzt. Und das ist Fabio Gruber nicht. Ich fand ihn auch gegen Lautern, als er da so halb rechts gespielt hat, fand ich ihn nicht gut. Ich fand ihn überfordert im Entscheidungsverhalten, wenn du so Bälle nach vorne gespielt hast. Und ich finde, das ist schon für ihn ein guter Step, so als dieser zentrale Innenverteidiger zu spielen, wenn Stefan Posch nicht da ist. Aber ich glaube, dass er momentan nicht vor Danny da Costa wäre, sagen wir mal.
Aber
so.
Glaubst du, Stefan Posch spielt zentral dann?
Ja. Und da Costa und Kor flankieren
Weil ich hätte eher gedacht, dass Fabio Gruber jetzt die Zentrale dann auf Dauer gepachtet hat. Deswegen hätte ich nämlich mit Stefan Posch als eher den offensiveren Part betrachtet, also auf der Danny da Costa-Position. Am Ende sagst du natürlich schon, klar, Danny gibt dir viel Möglichkeiten nach vorne, dass du halt auch mal mit einem Innenverteidiger, der also für einen Innenverteidiger sehr gut flanken kann, mal bis zur Grundlinie vorgehen kannst. Da halt ganz andere offensive Möglichkeiten. Das sehen wir bei Domokor auf der anderen Seite. Das funktioniert noch nicht ganz so gut, auch wenn der auch immer mal wieder gute Offensivaktionen hat. Aber deswegen wäre jetzt so, also ich glaube, wir sind von unterschiedlichen Sachen ausgegangen, einfach weil in meinem Kopf ist Stefan Posch spielt halt rechter Innenverteidiger und dann halt den offensiveren Part mit Spielaufbau und so weiter. Fabio Gruber bleibt in der Mitte.
Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen, in der letzten Saison war es ja oft noch so, wenn Danny gespielt hat, dass Cassie ja verletzt war und jetzt ist Cassie wieder vollumfänglich mit dabei und jetzt hast du natürlich in der Offensive auch wieder eine andere Qualität. Mit Silvanitz auf der Außen war es natürlich in der Offensive schon ein bisschen limitierter definitiv und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann Danny vielleicht doch mal rausrotiert, aber ich finde es schon, also irgendwie haben wir auf jeden Fall ein zu großes Angebot in der Innenverteidigung. Ich weiß nicht, wie sie das bewältigen wollen, weil ich sehe keinen dieser 7 Innenverteidiger, vielleicht Bello, der jetzt nicht mehr die höchsten Ansprüche hat aufgrund seines Alters, aber bei allen anderen sehe ich schon so eine gefühlte Stammelf-Ambition.
Ja, ich glaube, dass alle davon oder darauf hoffen, dass Andreas Hanke-Olsen noch einen guten neuen Verein findet in der Innenverteidigung, weil ich glaube, das ist der, mit dem wurde ja auch viel so in der Presse geschrieben, mit dem nicht so wirklich da geplant wird, auch geplant werden kann, weil er viel zu verletzungsanfällig war in den letzten Jahren und er jetzt am Alter ist, wo man auch nicht mehr so diesen riesen Entwicklungsschritt noch erwarten kann bei ihm. Und dann, finde ich, ist es schon eine sehr gute Besetzung hinten, wenn man dann sagen kann, okay, Wir haben Bello irgendwie noch in der Hinterhand, wir haben Podolski, der auf den Halbpositionen dann darauf drängt und du hast eine Flexibilität. Ja, du kannst Posch mal auch halb rechts hinstellen, Podolski kann halb links, halb rechts spielen. Gruber, im Zweifel entwickelt er sich auch da rein, dass er auf Halbverteidiger innen spielen kann. Von daher, ich finde, das ist schon eine sehr, sehr gute Kaderplanung, was den Teil angeht. Einzig Spannende bleibt für mich, wo ich auch nicht genug dran bin, zu sehen, ob sie für links noch einen Mvene-Herausforderer am Ende holen oder ob sie mit Nakusola gehen. Ja, mit Aaron Martin. Weiß ich nicht, also kann ich nicht beurteilen, ob Nakusola da so eng dran ist. Ist natürlich immer, da steckt ja viel Fantasie immer drin. Du siehst dann, okay, 19-Jähriger, gerade neu zum Verein gekommen. Dann will natürlich jeder den spielen sehen, wie gut er wirklich ist. Ich fand ihn ordentlich gegen Lautern so, aber für Bundesliga-Niveau weiß ich einfach nicht, kann ich nicht beurteilen. Deshalb bin ich einfach gespannt bis zum Deadline-Day, ob da noch was passiert oder ob sie mit ihm gehen.
Also Aaron Martin hat mittlerweile, ich glaube, das war vorhin noch nicht so, jetzt 66% auf Transfermarkt. Also da scheint etwas Bewegung drin zu sein. Mal schauen.
Ja. So ein Transfermarkt-Junkie?
So ein bisschen.
Ja, also, warst du sad, als der Server down war?
Ja, das war eine Lebenskrise für mich.
Hast du an deinem Leben gezweifelt.
Ja, aber wir können ja auch mal in den restlichen Kadern
noch genau, gucken, ja, einfach mal ein bisschen die Offensive.
In der Offensive mit Hong und Richter haben wir, denke ich mal, zwei, die keine ernstzunehmende Zukunft haben. Ich dachte mal kurz, Richter vielleicht sogar passen könnte zu Urs Fischer, aber er hat ja jetzt dann doch irgendwie nicht mehr so wirklich eine Rolle gespielt. Otto sieht schon relativ vielversprechend aus, da habe ich eigentlich so ein bisschen mit nichts gerechnet und so alles, was kommt, ist ganz cool. Und
oh, diese Balleroberung vor dem 9-0 im Pokal, da muss ich ja sagen, hat er in den Testspielen auch ein, zwei Szenen gehabt, wo er, also ich will jetzt fast sagen, Kai Schusano-esk den Ball erobert hat, so ein bisschen weggespitzelt. Der macht schon Spaß.
Ja, ich denke auch. Also der könnte schneller helfen, als wir eigentlich angenommen haben. Und ansonsten sind wir, glaube ich, wahrscheinlich so gut besetzt wie noch nie. Also auf der Stürmerposition, denke ich, werden wir nichts machen. Da könnte man vielleicht noch argumentieren, okay, wenn Tizi fehlt, haben wir keinen, der die Rolle 1:1 übernehmen könnte. Aber wir haben genug andere Stürmertypen auf jeden Fall im Kader. Und ansonsten, also ich meine, laut Transfermarkt haben wir 30 Spieler im Kader. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber also so gut besetzt waren wir, glaube ich, noch nie.
Wurden noch ein paar dazu geschummelt.
Ja, wenn wir jetzt mal auf die Startelf gucken, jetzt haben wir über die Abwehr ziemlich lange geredet für die Startelf. Ich glaube tatsächlich, das, was wir im Pokal gesehen haben, wird sich genauso im Spiel gegen Paderborn widerspiegeln. Wir werden weiterhin, also ich denke, Nadim wird spielen. Sehr sicher, Sano wird spielen. Ich denke, Lee.
Zwei Spieler für dich, oder? Ja. Der eine ist Kaisho, der andere ist Sano.
Wir hatten vorher schon die
einmal
Diskussion.
Geklont.
Ich hatte schon kurz Kaisho Sano in der Aufstellungsding vermisst, bis ich dann gemerkt habe, da steht der Kaisho auf dem Aufstellungspost. Jason Lee wird, denke ich mal, auch spielen. Und ich glaube auch, Becker und Tietz in der Kombination wird so starten. Da wird es keine Experimente geben. Das ist, Urs Fischer hat da die beste erste Elf im Pokal aufgestellt. Ich glaube, da wird nicht groß dran gerüttelt.
Also ich glaube, das Einzige, was passieren könnte, aber wahrscheinlich eher als Einwechslung, ist vielleicht, dass Bene dann halt mal wieder kommt. Also der
Paul Nebel könnte auch wieder fit sein. Das ist der, also jetzt wieder gefährliches Halbwissen.
Hast du halt beim Doktor getroffen,
oder?
In Köln.
Das wär's gewesen.
Beim Medizincheck.
Ja. Nee, ich habe
in Köln zum FC.
Anstatt El Mala abzugeben, kaufen sie sich noch Paul Nebel dazu. Ich habe also irgendwo, das muss Liga Insider irgendwie sowas, irgend so einer von diesen Communio-artigen Seiten, die haben eine riesen Datenbank mit Verletzungen.
Was für ein Boomer-Kommentar, wenn du sagst, das ist eine Communio-artige Website. Die meisten, die uns jetzt hören, werden es wahrscheinlich noch kennen, aber alle, die so 16
vom
sind,
Hören
wissen gar
sagen.
Nicht mehr, was für ein Wort das ist.
Ja, wie heißt das denn jetzt? Diese
Kickbase.
Kickbase, genau, Kickbase. Ich hab das Wort gesucht.
Aber Communio gibt es ja auch noch.
Genau, also alles so Kickbase, irgendeine Seite, die irgendwie da Daten aufbereitet, was auch immer, und die haben sich Verletzungen angeguckt und haben geguckt, wie lange könnte es dauern, wie lange dauern Verletzungen gleicher Art ungefähr, und da kommt die Verletzung von Paul Nebel, von der wir nicht ganz genau wissen, was es ist, aber ungefähr um den ersten Spieltag könnte er wieder fit sein und das ist der ungefähre durchschnittliche erste Einsatz nach dieser Verletzung. So.
Ja, aber wusste man was? Weil normalerweise ist bei Mainz ja so, dass keine genauen Verletzungen kommuniziert werden. Weil ich sag mal so, ich habe das auch miterlebt. Ich habe da nochmal gegoogelt, weil ich jetzt beim HSV war. Da war da Miro Muheim auch muskuläre Probleme nach außen kommuniziert. Und dann habe ich da halt auch gesehen, nur auf dem Blatt, da ist schon eine Verletzung da. Das sind nicht nur muskuläre Probleme.
Ist das jetzt Insiderwissen?
Deshalb wird das definitiv nicht so kommuniziert. Der wird bald wieder auf dem Blatt stehen, keine Sorge, aber ich sag mal so, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Ich glaube, der wird jetzt keine Option, weil der hat ja auch kein Training gemacht.
Ich denke auch nicht, dass da bisher hören wir nichts, aber ich sag nur, Paul Nebel wird wahrscheinlich so, also könnte, würde ich jetzt mir vorstellen, so um den zweiten Spieltag rum, könnte der durchaus wieder eine Option sein, aktuell aber nicht und ich denke auch in William Böwing oder so, hat zwar im Pokal ganz gut gespielt, aber wird keine Option für Lee irgendwie sein. Und Königsdörfer fand ich ein bisschen unglücklich in ein, zwei Aktionen im Pokalspiel. Er hat zwar das Tor gemacht, aber ja, ich denke, da wird auch an Geraldo Becker nichts zu rütteln sein. Dementsprechend ist da in der Offensive eigentlich alles in Stein gemeißelt.
Wie gesagt, wenn, dann würde ich auch eher denken, dass Hollerbach jetzt langfristig Becker challengen wird, weil das auch eher, glaube ich, vom Spielertyp passt. Ich glaube, Tietz ist unantastbar, außer er verletzt sich. Aber wahrscheinlich wird es noch ein, zwei Spieltage dauern, bis er auf dem Level ist.
Ja, ich bin gespannt. Ich finde, das sind einfach insgesamt, wenn wir so drüber reden und ich auch drüber nachdenke, sehr gute Voraussetzungen einfach, weil klar, du hast Verletzungspech mit Martel und mit Nebel, aber der Kader gibt es her, dass du da eigentlich jetzt sagst, ich habe keine großen Bauchschmerzen, weil der einen Seite ist Sano da, auf der anderen Seite hast du Amiri und Lee mit Aufstrebenden, da müssen wir aber nochmal drüber reden. Wie hat, also Ruopi oder Raupi? Jan hat, glaube ich, schon letztes Mal Raupi gesagt.
Pass auf, ich habe
du bist in die Forschung gegangen.
Genau, oder? Ich habe wirklich hart recherchiert. Ich habe ihn jetzt nicht selbst sagen hören, aber ich habe mal so unterschiedliche Übersetzungsseiten, was auch immer, geguckt und man spricht den Namen wohl Raupi aus.
Raupi. Okay. Raupi. Ja, dann hast du ja den noch im Hintergrund, der halt auch pusht, der, glaube ich, ein guter Einwechselspieler ist. Von daher bringen die schon viel mit. Und ich finde irgendwie das Spannende, dass, das habe ich auch jetzt irgendwie nochmal so gelernt, auch in den Gesprächen, deshalb ist es irgendwie gut, da mal so Eindrücke auch zu bekommen, wie wichtig ist, dass so eine Mannschaft sich auf dem Feld einfach auch selbst führt. So. Und das ist halt eine Gruppe jetzt bei Mainz, die ja so in der Rückrunde schon komplett zusammengezockt hat. Plus der Trainer ist in der Rückrunde auch schon dabei gewesen und diese Entwicklung musst du ja einfach erstmal nehmen. Dafür braucht man ja auch Geduld als Außenstehende, als Fan. Und von daher bringen die in Sachen individuelle Qualität, aber auch Führungsstärke auf dem Platz, finde ich, sehr viel mit. Ich auch finde, Philipp Tietz hat auch nochmal einen Sprung gemacht, wenn ich mir die Testspiele angeguckt habe, wie gut er gegen den Ball gearbeitet hat, wie viel Balleroberungen der hatte. Und ich glaube, der würde auch in der Feinabstimmung mit Becker einfach mit ihren Laufwegen nochmal sauberer gearbeitet haben in der Vorbereitung. Von daher finde ich, sind das sehr, sehr gute Vorzeichen, gerade auch mit den Testspielergebnissen, die alle sehr gut waren. Von daher bin ich eigentlich nur darauf gespannt, weil, was eigentlich die Mannschaft und was das Trainerteam auch für Lösungen mit Ball anbietet, weil ich glaube, das Mainz 05 wird wieder eine Mannschaft sein, die brutal eklig zu bespielen wird, weil die so gut organisiert sind auf verschiedensten Verteidigungshöhen, egal ob sie hochpressen, Mittelfeldpressing, Abwehrpressing, das Gegenpressing wird eklig sein, diese Spieler sind brutal abgezockt, guckt ihr an, Chor, Mwene, Amiri, Sano, Tietz, das Einzige, wo ich halt dann mich frage, wie sie es machen, aber wahrscheinlich viel über Flanken, dann bin ich gespannt, wie sie es vorbereiten, das ist einfach, wenn sie gegen tiefen Block spielen, was, glaube ich, jetzt passieren kann am Wochenende. Und da freue ich mich eigentlich drauf, das zu sehen, welche Lösungen da mit reingegeben werden. Weil ich fand auch letzte Saison, gerade so während eines Spiels im Ingame-Coaching, hat Urs Fischer da ja schon immer viele Sachen probiert. Und das meint sich ja auch ein Teil von Pragmatismus vorhin, auch immer zu schauen, was brauche ich in der Situation, was braucht die Mannschaft in der Situation. Von daher bin ich mal gespannt, ob es auch so viele Tore nach Hereingaben am Samstag geben wird, wie es jetzt am vergangenen Sonntag gegeben hat.
Das heißt, eigentlich sind alle Vorzeichen perfekt dafür, dass wir jetzt einen gelungenen Saisonstart haben. Das heißt,
dann verlieren wir 0-1.
Genau.
Der Klassiker. Durch ein Weitschusstor von Gabriel Vidovic.
Nein. Oh, das wär's natürlich.
Alter.
Er hat sogar getroffen.
Hat er
getroffen in der Startelf, ja.
Ich glaube, der wurde sogar Player of the Match.
Und neben wahrscheinlich Oliver Batista Meyer. Mein Lieblingsspielername.
Nicht Ransford.
Ransford, Jeboah, Königsdorfer.
Ja. Jeboah ist auch ein guter zweiter Name, einfach für einen Fußballer.
Ja, das für einen Angreifer.
Ja, also kann man nicht meckern. Gut, jetzt haben wir den Gegner, die Frauen, die Startelf komplett auseinandergenommen, analysiert. Es hat mich sehr gefreut, mit euch beiden heute mal in dieser Runde zu podcasten, mit Aussicht natürlich auch. Bleibt noch zu sagen, gute Woche und bis nächste Mal. Tschüss.
Tschö.
Danke, ciao, ciao.